Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 265, 2. Timotheus 3, 14 bis 17.
Die Schrift als Wort Gottes, kann man den Glauben lernen? Sind sie das, was man heute gläubig nennt? Wenn ja, wie sind sie gläubig geworden? Kam das plötzlich oder langsam? Haben Texte in der Bibel sie überzeugt? Mussten sie erst eine Menge lernen, bis es soweit war? Paulus hat seinem jungen Schüler und Begleiter Timotheus eine Menge beigebracht. In einem Brief ermutigt er ihn, bei dem zu bleiben, was er gelernt hat. Wir sollten uns diese Stelle einmal anschauen, um besser zu verstehen, wie Glaube entsteht und wie er bewahrt wird. Ich lese aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 3, ab Vers 14. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ja, dieser Brief an Timotheus, der zweite, wird zusammen mit dem ersten und auch mit dem Brief an Titus als Pastoralbrief bezeichnet. Pastor, das ist einfach der Name für Hirte. Und das sind also Briefe, die jetzt nicht an Gemeinden gerichtet sind, sondern an einzelne sogenannte Hirten, also hier an Timotheus. Dieser Timotheus, das ist ein ausgesprochen treuer, junger Mitarbeiter und Schüler von Paulus. Kennengelernt haben sie sich in Lystra, das ist so eine antike Stadt, ja, liegt ungefähr so auf dem anatolischen Hochland, so in der Zentraltürkei. Sie haben sich auf seiner zweiten Missionsreise kennengelernt und seitdem hat Timotheus ihn auf vielen Strecken begleitet, auch als Paulus mit Silas unterwegs war. Er hat sich offensichtlich so gelehrig und gut angestellt, dass er dann auch entsprechende Aufträge von Paulus übernommen hat, wenn es darum ging, jetzt in schwierigen Gemeinden irgendwie Frieden zu schaffen oder eine Art von Aufsicht zu führen und sich da auseinanderzusetzen, zum Beispiel Ephesus. Und da ist er dann auch längere Zeit geblieben und Paulus hat jetzt diesen vermutlich letzten Brief, der uns überliefert wurde, geschrieben. Da war er schon älter, auch vermutlich aus der Gefangenschaft, jedenfalls formuliert er das so. Er drückt darin seine große Sehnsucht aus, ihn noch einmal wiederzusehen. Ja, Timotheus, der hatte eine jüdische Mutter und eine jüdische Großmutter. Sein Vater war Grieche. Ja, und er hat also im Wesentlichen über Mutter und Großmutter tatsächlich auch die jüdischen Schriften sehr gut und intensiv kennenlernen können. Vermutlich war er vom Typus her sehr sensibel und natürlich auch scheu, sagen wir mal bescheiden. Also kein Aufdringlicher, kein Typ, der irgendwie jetzt was hermacht, aber jedenfalls sehr einfühlsam. Ja, und insofern macht das schon Sinn, dass er auch zu einer größeren Festigkeit ermutigt wird. Denn er muss sich ja auch gegen zum Teil sehr heftigen Widerstand in den jeweiligen Gemeinden durchsetzen. Ja, was sagt Paulus hier? Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Was hat er denn gelernt? Na, zusammengefasst kann man sagen, er hat das Evangelium von Paulus vermittelt bekommen. Ja, kann man denn das Evangelium lernen? Muss man das lernen? Oder geht es darum, dass zumindest diejenigen, die auch als Lehrende aufzutreten haben, dass die da etwas lernen müssen, dass sie eine Lehre, die sie vermitteln können, lernen müssen? Ja, wie geht dann das überhaupt? Wie kann man sowas lernen? Ist das ein Theologiestudium? Geht es da um dogmatische Formeln, die man auswendig lernt? Geht es darum, dass man aus der Schrift die wichtigsten Dinge auswendig rezitieren kann? Geht es um theologische Lehrsätze? Geht es darum, dass man Fakten kennt oder dass man systematisch denken kann? Nun ja, damals gab es, wie heute auch, eine ganze Menge von allen möglichen religiösen Varianten. Damals nannte man das Irrlehren, also Dinge, die zum Teil total verzerrt wurden oder mit allen möglichen Fantasien gemischt wurden. Und die waren zum Teil eben auch attraktiver für Gemeinden. Und insofern war klar, dass Paulus ein großes Interesse hatte, demgegenüber seinen Timotheus dabei zu unterstützen, dass er wirklich ganz fest bei dem bleibt, was er gelernt hat. Festzuhalten an dem Gelernten. Ja, wie kann man das denn? Durch das Klammern an die Worte? Ja, das ist ja nun mal so, dass Timotheus ja die Worte im Wesentlichen gehört hat. Das, was da jetzt für uns im Neuen Testament geschrieben steht, das lag noch nicht so umfassend vor. Vielleicht gab es mal eine Abschrift von einem der damaligen Evangelien möglich, aber jedenfalls das Alte Testament, das war die Schrift und auf die verweist ja Paulus auch. Ja, das ist ja das Interessante. Paulus sagt ja auch ziemlich genau wie. Er macht einen doppelten Verweis. Einmal natürlich auf die Heiligen Schriften und das war damals einfach das, was wir heute Altes Testament nennen. Und dann auf die weitergebende Person. Das sind ja offensichtlich die beiden Quellen des Lernens. Und die weitergebende Person, das war natürlich er selbst. Ja, was ist denn eine Schrift? Ob das nun Altes Testament ist oder heute Neues Testament, das sind ja erstmal nichts anderes als konservierte Worte. Worte, die man sagt, verklingen und manche Menschen haben die Fähigkeit, sich das zu merken, aber das haben sie dann nur im Gedächtnis und das beginnt dann auch mit der Zeit zu verschwimmen. Sobald man sie niederschreibt, sind sie konserviert. Aber eigentlich sind sie dann auch quasi wie, ja, sagen wir mal, eingetrocknet. Eingetrocknet. Sie sind sehr lange überlebensfähig. Ja? Man kann also Schriften über Jahrhunderte, Jahrtausende in irgendeiner Form erhalten. Aber diese Worte, die leben nicht ganz von alleine. Sie müssen in irgendeiner Weise in einem Nährmedium quasi erstmal wieder zum Leben erweckt werden. Man kann das wirklich vergleichen wie mit Samen, der erst ein Nährmedium braucht, um dann zu keimen. Ja, und den Inhalt des Samens überhaupt zu entfalten. Das gilt für alle Worte. Ein Wort selbst ist einfach nur ein entweder Klanggebilde oder ein Zeichen auf Papier oder wo auch immer oder auf dem Bildschirm, aber ist als solches tot. Worte sind von Natur aus tot, bis sie von jemandem gehört oder gelesen werden, verstanden werden und in ihnen etwas auslösen, also in das Nährmedium des Verstandes oder idealerweise auch in das Nährmedium des Herzens zu kommen. Und dort entfaltet sich Sinn. Sinn ist dasjenige, was eigentlich in den Worten liegt, also die eigentliche tiefe Information. Ja, und wenn jetzt die Schrift heilig genannt wird, ja, dann ist damit eigentlich nur gemeint, dass diese Wortsammlung in irgendeiner Weise beim Schreiben, beim Vervielfältigen, auch beim Zusammenstellen letztendlich von Gott gelenkt und gesegnet ist. Und das ist dasjenige, was Jesus ganz selbstverständlich angenommen hat und von dem er ausging. Paulus, für den war das genauso selbstverständlich, dass es das Grundvertrauen in die Heilige Schrift. Ja, bleibt jetzt bei der Frage, wie entsteht Gelerntes? Also wenn wir uns das Evangelium betrachten, also das, was Paulus eigentlich vermitteln wollte und will und immer wieder getan hat, wann ist das wirklich gelernt? Ist das gelernt, wenn man jetzt eine Spruchsammlung auswendig kann? Natürlich nicht. Es geht immer um das lebendig Verstandene. Es geht immer um den inneren Sinn. Um das, was jemand dadurch, dass er es verstanden hat, in sein eigenes Leben und Handeln integriert hat, dass er umgesetzt hat, dass für ihn selbstverständlicher Lebensinhalt geworden ist. Man kann das durchaus vergleichen wie mit einem guten Handwerker. Ein guter Handwerker hat erst einmal etwas gelernt und er hat seine entsprechenden Anleitungen gehabt. Vielleicht musste er manches lesen, aber das meiste hat er sich abgeschaut von einem Meister. Und es entsteht ein Arbeitshandeln. Er hat das, was er gelernt hat, quasi so aufgenommen, dass es zu einem Teil seiner selbst geworden ist. Man kann das ja dann merken, wenn ein Handwerker gut arbeitet, wie flüssig die Bewegungen sind, wie alles, was er macht, geradezu intuitiv geschieht. Er muss fast gar nicht mehr nachdenken, weil er das Richtige aus seinem Inneren heraus tut. Dann hat er etwas wirklich gelernt. Gelernt heißt, dass es zu einem Teil von einem selbst geworden ist. Und bei einer reinen Wortanweisung ist das zweifellos ein bisschen schwieriger. Jemandem irgendwie, wie er mit einer Muffe umgeht und das durch reine Worte, und das muss man übersetzen und versuchen zu verstehen. Sie haben sicherlich schon mal Betriebsanleitungen oder sowas von irgendwelchen Haushaltsgeräten versucht zu studieren und daraus dann abzuleiten, wie man jetzt damit umgeht. Es ist eine mühselige Kiste. Deshalb gilt überall, dass für ein gutes Lernen auch die Lehrperson wichtig ist. Die lehrende Person macht nämlich Lerninhalte oder Lehrinhalte lebendig. Sie macht sie direkt und unmittelbar erfahrbar. Beim Handwerk ist das am offensichtlichsten. Da kann man am meisten lernen, wenn man zuschaut und dann meinetwegen fragt, warum machst du das, warum machst du das? Und dann wird das plötzlich verstehbar und man übernimmt viel mehr, als wenn man das jetzt nur in Worten irgendwie gelesen hätte. Worte werden also durch die Miterfahrung unmittelbar verständlich. Sie sind dadurch quasi wie selbsterklärend. Und deswegen sagt ja auch Paulus hier, du weißt ja, von wem du gelernt hast. So klar, von wem Timotheus gelernt hat, von ihm selbst. Nun ist das Problem, das kann man beim Handwerk leicht verstehen, das sind die äußeren Dinge und da kann man auch merken, warum jemand das macht, wie vorsichtig er ist, wie bedachtsam oder was einfach und schnell geht. Aber beim Evangelium geht es ja nicht um ein äußeres Handwerk, da geht es um den inneren Menschen, um das innere Leben. Und das kann man nicht einfach abgucken, nach dem Motto, man guckt zu und dann weiß man, wie es gemeint ist. Der Lehrende, der also das Evangelium lehrt, der muss also seine Worte, damit sie erfahrbar werden, mit seinem innersten Leben füllen. Er muss sozusagen sein Herz öffnen. Er muss seine eigenen tiefsten Überzeugungen mitgeben und teilen und spürbar machen. Das, was er sagt, muss von innen heraus wahr sein. Das heißt, auch sein Glaube muss in dem Falle lebendig in dem fühlbar, wahrnehmbar sein, was er sagt. Also ist christliche Lehre nicht das Abspulen von irgendwelchen systematischen theologischen Sätzen, sondern eigentlich ist das Lehren wie eine Erzählung. Und zwar eine Erzählung, die mit der persönlichen Wahrheit dessen erfüllt ist, die er aus seinem eigenen Herzen in diese Erzählung hineinbringt. Und was ist diese persönliche Wahrheit? Um was geht es da? Es geht immer um die Liebe zu dem unendlich Liebenden. Durch die Liebe zu demjenigen, der liebt, werden die Worte, die man dann weitergibt, lebendig. Das heißt, der andere spürt, empfindet. Ja, in christlichen Kreisen sagt man, man spürt es ihm ab. Eine seltsame Formulierung, aber okay, ist klar, was damit gemeint ist. Es geht darum, dass Erfahrung mitteilbar ist, so wie Kinder, wenn sie eine Erzählung lauschen, eben nicht nur mit Ohren und Augen, sondern mit ihrem ganzen Herzen dabei ist. Und wenn jemand aus seinem Innersten heraus erzählt, dann finden sie das ungeheuer spannend. Es kommt bei ihnen an. Wenn man das mit dem Bild des Samenkorns jetzt vergleichen würde, kann man sagen, derjenige, der das weitergibt, kann das, was er als Samen weitergibt, vorher quasi schon, naja, vorkeimen. Und er gibt praktisch schon einen leicht gewachsenen Keimling dem anderen weiter und der wächst halt schneller an, als wenn dann erstmal der Same so langsam erst einmal in der Feuchtigkeit und in der Wärme des Herzens irgendwie aufbrechen und wachsen muss. Ja, und der Lernerfolg, wovon ist er abhängig? Ja, eigentlich ist er abhängig davon, dass dieser Liebesfunke, den der Lehrende versucht zu vermitteln, dass der irgendwie überspringt. Man kann sagen, es ist der Heilige Geist, wenn man also diese Sprache verwenden will, der dann in dem Augenblick in jemandem wirksam wird, der das versteht und hört. Der Hörende beginnt in seiner erwachenden Liebe innerlich nach Jesus zu fragen. Er hält es für wahr und für möglich und er möchte es auch erfahren und er streckt sich innerlich nach Jesus aus. Und dann kann und will Jesus auch antworten. Und dann beginnt Jesus diesen Menschen zu ergreifen. Beginnt ihn so zu ergreifen, dass er auch ergriffen ist, im wahrsten Sinn des Wortes, ergriffen von einem tiefen Glauben und Vertrauen. Das bedeutet natürlich, dass der Lehrende oder Erzählende eine ziemliche Verantwortung hat. Denn jeder, noch so kleine Zwang, jeder Druck, jeder Drill, jede Form von Bedrohung oder moralischer Forderung erzeugt sowohl Angst als auch Widerwillen, ganz spontan. Und alles das vergiftet den Boden des Herzens und verhindert eine wirklich gute Keimung oder das Wachstum selbst. Auch jede Heuchelei, jede Eitelkeit, jeder tote Formalismus ist einfach Gift und erstickt das, was eigentlich als Liebe keimen könnte. Ja, und jetzt verweist Paulus auf die Schrift, und zwar auf die heilige Schrift, also die von Gott gegebene Schrift. Und er sagt dann, wozu das eigentlich alles gut ist. Also wir werden die einzelnen Punkte mal kurz aufzählen. Einmal Punkt 1. Sie unterweist zur Seligkeit. Das ist die Übersetzung von Luther, Soteria. Eigentlich ist damit gemeint, sie unterweist, sie macht es möglich, dass Heil erwächst oder Errettung erwächst. Das heißt also, das ist keine Angelegenheit, wo wir warten müssen bis zum Jenseits, sondern das ist jetzt schon möglich. Sie macht das möglich in der Gegenwart, dass wir Vertrauen lernen, dass wir bereit sind zu vertrauen, dass wir spüren, dass dieses Vertrauen eine unglaublich segensreiche Angelegenheit ist. Und das ist das, was man Glaube nennt. Dann zweitens ist sie nützlich zur Lehre. Interessante Formulierung. Das heißt nämlich, dass sie selbst keine Lehre ist. Sie ist nützlich für die Lehre, aber ist keine Lehre. Das heißt, wer aus der Schrift eine Lehre schon ableitet, direkt und unmittelbar, versteht sie eigentlich nicht. Denn eine Lehre ist immer ein Lehrgebäude. Das heißt, Dinge, die in einer inneren Ordnung verstanden werden und dann auch vermittelt werden. Eine Lehre ist immer eine pädagogische Veranstaltung, dass man nämlich etwas, was sonst vielleicht nur intuitiv oder schwer zu verstehen ist, mit einer gewissen Systematik vermittelt, sodass auch der Verstand das gut nachvollziehen kann. Dafür ist das nützlich. Aber eine Erzählung ist ja normalerweise gar nicht eine richtige Lehre, sondern sie versucht, Menschen viel tiefer anzusprechen, auf der Empfindungsebene, also sagen wir es mal ganz allgemein, auf der Herzensebene. Und dadurch, dass sie aber dabei hilft, dass man eine Lehre entwickeln kann, mit der also beispielsweise der Verstand sogar Zusammenhänge begreift, die ja sonst nur schwer zu verstehen wären, dann ist sie ein nützlich dafür. Ja, und dann drittens, sie ist nützlich zur Zurechtweisung. Naja, das hört sich so nach erhobenem Zeigefinger an, aber es ist eine Frage der Sprache. Eigentlich heißt das, dass sie das Gewissen weckt. Oder noch anders ausgedrückt, dass sie ein Gespür weckt für Anstand und Angemessenheit. Anstand und Angemessenheit ist einfach nur eine Umschreibung für das, was man so wieder Nächstenliebe nennen kann. Aber Nächstenliebe, das geht da rein und da raus, das versteht man nicht spontan. Aber Anstand, das versteht man. Und angemessenes Verhalten anderen gegenüber, das kann man auch leicht verstehen. Gleichzeitig offenbart sie auch alles, was irgendwie falsch oder schräg oder boshaft oder heuchlerisch ist. Das heißt, sie offenbart Gegenwärtiges. Im Umgang mit der Welt und im Umgang mit anderen Menschen bekommen wir ein Gespür für das, was nicht stimmt. Weil wenn wir ein Gespür für das bekommen, was stimmt, was ich jetzt Gewissen nenne, dann kriegen wir auch ein Gespür für das, was nicht stimmt. Ja, viertens, nützlich zur Besserung. Zur Besserung, ja. Auch wieder so ein bisschen moralisierend, aber immer nur von unserem Sprachverständnis her. Eigentlich heißt das, sie zeigt den Weg, wie man zur guten Lebensordnung Gottes zurückkehren kann. Was ist dazu notwendig? Ja, wie macht sie das? Einmal dadurch, dass wir betroffen sind von dem, wie wir von einem guten, anständigen Weg abgekommen sind. Und dass wir dann beginnen, überhaupt so etwas wie ein Bedürfnis nach dieser Rückkehr zu bekommen, eine Sehnsucht nach Heilung, nach einem Frieden im Herzen, nach einer Ruhe, dass wir merken, ich möchte wieder irgendwie in Ordnung kommen. Alles das, wo ich mich verirrt habe, stimmt so nicht. Und dann zeigt sie auch eine Richtung, wohin es gehen kann. Und in die Richtung zu gehen, das nennt man Buße. Buße heißt ja nichts anderes als Umkehr von einer falschen Richtung in die richtige Richtung. Ja, und dann ist sie auch nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit, das ist immer ein Begriff, in der die Ordnung Gottes, sein Grundwille, sein guter, sanfter Grundwille formuliert wird. Gerechtigkeit. Das heißt, die Schrift offenbart die lebendige Ordnung Gottes, was er eigentlich möchte. Es offenbart auch seine Ziele und seine Absichten, zum Beispiel seine Geduld. Es macht deutlich, dass er für uns auch wirkliche, ja sagen wir mal, Erziehungsziele hat oder auch Trainingsziele. Und das beginnen wir zu verstehen. Ja, und Training heißt ja auch, dazu gibt es auch Methoden, ja, und das ist auch ganz gut beschrieben. Es offenbart den Sinn und den Zweck für das, wie er mit uns umgeht. Auch erzeugt es ein Verständnis für das Scheitern, das ist eine Variante, wo es nicht weitergeht, und für neue Chancen, die sich offen für uns im Leben zeigen, also für neue Perspektiven. Alles das beginnt dann deutlicher zu werden. Und sechstens zeigt das auch sein Erziehungsziel, nämlich, das ist das Letzte, was Paulus hier formuliert. Was ist denn das Ziel von Gott mit uns? Ein Kind Gottes zu werden. Naja, hier ist sogar noch etwas mehr formuliert, nämlich ein reifes Kind Gottes. Und das heißt hier, ein Mensch Gottes zu werden. Und was ist ein Mensch Gottes? Wie kann man denn dem beschreiben? Ja, er hat die Fähigkeit, gut und segensreich zu handeln. Das ist das Grundsätzliche, wie Jesus hier tätig war und ist. Und er möchte uns befähigen, gut und segensreich zu handeln. Wie geht das wieder? Ja, indem wir geradezu hellsichtig von der Liebe geleitet werden. Denn Liebe, wie ich es immer wieder sage, macht nicht blind, sondern macht hellsichtig. Und wir lernen dadurch auch langfristig wirkmächtig zu sein. Und zwar immer in der Ordnung Gottes, dass wir die Dinge tun, die vielleicht nicht kurzfristig Erfolg bringen, von denen wir aber spüren, das ist das Richtige, das ist das Notwendige. Und dasjenige, was richtig und notwendig ist in der Ordnung Gottes, das kann auf sehr verwinkeltem Weg letztendlich langfristig wirkmächtig wirksam werden. Also worauf läuft es hinaus? Es läuft darauf hinaus, dass wir fähig werden, für die Ewigkeit an der Seite Jesu die Unendlichkeit mitzugestalten. Ja, das sind gewaltige Worte, ne? Aber ziemlich lange, jedenfalls ewig und ziemlich viel, unendlich. Aber entscheidend ist, an der Seite Jesu, mit ihm zusammen, das, was er will, das dürfen wir mit ihm mitgestalten, mit unseren Fähigkeiten, die er in uns gelegt hat und die er ständig zum Wachsen bringt. Und genau das ist doch nichts anderes als die höchste Seligkeit, der Inbegriff dessen, was man Lebendigkeit oder Lebensfülle nennt. Was wollen wir denn noch mehr? Als alles tun zu dürfen, was unserem Allerinnersten entspricht, an der Seite mit denen, die das ebenfalls tun. Mehr kann er uns gar nicht versprechen.